Marienroth-Podcast, powered by Landau Media.
Herzlich willkommen zu einer neuen Medienrot-Podcast-Folge, in der ich heute mit Viktoria Wagner sprechen kann. Sie ist CEO und Gründerin von Beyond Gender Agenda. Im Interview hat sie mir verraten, wie sie das Thema Diversität jenseits vom Thema Geschlecht in der deutschen Wirtschaft etablieren will und wie die Arbeit auf dem Weg dahin aussieht. Ton ab! Frau Wagner! Beyond Gender Agenda hat sich zum Ziel gesetzt, durch integrale Verankerung von Diversity, Equity, Inclusion in der DNA börsennotierter und mittelständischer Unternehmen die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft langfristig zu sichern und auszubauen. So steht es einleitend auf der Webseite zu Beyond Gender Agenda. Was kann man sich denn dahinter als Arbeit vorstellen?
Ja, das steht nicht nur so auf der Webseite, sondern in der Tat, das ist auch so gemeint und das machen wir. Um da ein bisschen hinzuführen, uns geht es tatsächlich darum, DEI, wie man in der Abkürzung sagt, also Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion, nicht nur bei den großen deutschen Wirtschaftsunternehmen auf die Agenda zu setzen, also damit sie sich tagtäglich auch mit diesem Thementrio auseinandersetzen, sondern, wie es da so schön steht, in ihrer DNA zu verankern. Das heißt also so viel wie, erstens müssen sie aufmerksam gemacht werden auf die Themen. Und ich glaube, da sind wir in den 2 Jahren seit Gründung schon ganz gut weit gekommen, dass heute dieses Thema nicht mehr wegzudenken ist und eines der wichtigen Top-Themen, mit denen man sich in der Führungsebene auseinandersetzt, ist. Aber eben auch daraus dann ableitet, was das bedeutet. Also sich selber hinterfragt, wo steht man denn als Unternehmen in Bezug auf Diversität und welchen Handlungsbedarf hat man denn vielleicht? Ja, also das meinen wir damit zu verankern und auf die Agenda zu setzen. Und dann gibt es natürlich ganz, ganz unterschiedliche Maßnahmen und Ideen, die wir liefern, Content, den wir liefern, damit man immer mal wieder sich mit dem Thema auseinandersetzt. Beyond Gender Agenda selbst ist ja ein sehr hochkarätiges Netzwerk mit Top-Vertretern der deutschen Wirtschaft, nahezu über alle Industrien. Nicht nur Wirtschaftsvertreter, auch Medienvertreter, hochrangige sind dabei und auch Diversitätsdimensionsaktivisten. Denn was uns besonders wichtig ist, oft wird das so ein bisschen missverstanden. Wir sind ja Beyond Gender oder wir agieren Beyond Gender. Das heißt, Gender ist ein wichtiges Thema. Die Gender-Dimension von Diversität betrifft 50% der Bevölkerung. Deshalb kann man es gar nicht wichtig genug einschätzen. Aber es ist natürlich auch die Diversitätsdimension, über die man in Deutschland schon am längsten spricht und mit der man sich am längsten auseinandersetzt. Und uns geht es tatsächlich um den ganzheitlichen Diversitätsbegriff, der alle wesentlichen Diversitätsdimensionen umfasst. Und das ist bei der Arbeit von Beyond Gender Agenda eben neben der Geschlechtsdimension, also neben Gender, auch das Thema Generation, also Alter, Ethnicity, kulturelle Herkunft, Disability, Behinderung, LGBT+, das ganze Thema sexuelle Orientierung und sexuelle Orientierung und nicht zuletzt Social Mobility, soziale Herkunft. Also im Prinzip diesen ganzheitlichen Diversitätsbegriff immer wieder zu positionieren, auf die Agenda zu setzen und eben mit unterschiedlichen Tools zu untermauern. Also da gibt's bei uns zum Beispiel den German Diversity Index, den wir einmal im Jahr veröffentlichen, jetzt wieder zum 1. Juni, im letzten Jahr mit den DAX 30, in diesem Jahr mit DAX 40 entsprechend. Oder auch unsere große Diversitätsstudie, die meistens Ende September veröffentlicht wird. Eine umfassende Studie in der deutschen Wirtschaft über den Status der Diversität veröffentlichen in Zusammenarbeit mit einer wissenschaftlichen Kooperationspartner, Otto von Guericke Universität und dort die Professorin Susanne Schmidt. Das hat sich jetzt über Jahre wunderbar etabliert. Oder eben auch diverse Diversitätskampagnen, wo nicht nur unsere Partnerunternehmen, sondern im Prinzip die komplette Community, die komplette Öffentlichkeit sich beteiligen kann, am Diskurs aktiv Themen kommentieren kann und insofern da einen Beitrag zu leisten.
Sie haben jetzt schon kurz angerissen, dass Sie da hochkarätig mit Partnerinnen und Partnern unterwegs sind. Wer steckt denn so hinter Beyond Gender Agenda und wer macht da eben auch mit?
Ja, also tatsächlich richtig so dahinter stecken, das bin tatsächlich in erster Linie mal ich, weil ich die Gründerin und einzige Gesellschafterin dieses sozialen Unternehmens, dieser GmbH bin. Aber tatsächlich habe ich ein großartiges Team, was mich unterstützt und wir gemeinsam bespielen sozusagen die digitale Plattform Beyond Gender Gender, sowohl über unsere Website als auch über alle wesentlichen Social-Media-Kanäle. Man muss, glaube ich, sagen, der Hauptkanal ist sicherlich LinkedIn inzwischen. Und wenn sich die Frage darauf bezieht, welche Partner auch dahinter stecken, dann ist es tatsächlich von der Struktur her so, dem Netzwerk gehören Partnerunternehmen an und auch BeirätInnen. BeirätInnen setzen sich zusammen aus VertreterInnen von den Partnern oder eben auch VertreterInnen der einzelnen Diversitätsdimensionen, wie ich es eben erwähnte. Und um ein paar Partner zu nennen, und wenn ich alle aufzählen würde, würde das, glaube ich, die ganze schöne Gesprächszeit okkupieren. Aber da ist zum Beispiel Beiersdorf dabei, die Deutsche Bahn, die Deutsche Post, Deutsche Telekom, L'Oreal, Otto, Philip Morris, aber auch Zalando, Startup oder Medienpartner, wie ich sagte, die Burda, Gruner und Jahr, Handelsblatt Media Group, Pro7Sat1 oder auch die RTL-Gruppe.
Sie haben jetzt auch in der Frage schon ein bisschen darauf reagiert oder erklärt, dass Beyond Gender Agenda eine GmbH ist. Ich habe mir beim Recherchieren so ein bisschen die Frage gestellt, geht das Ganze sozusagen trotzdem in Richtung NGO oder ist es klassischerweise dann doch ein Unternehmen, das sich als Partner für Unternehmensführungen zur Verfügung stellt, um den Wandel in Firmen zu treiben?
Ja, da muss ich tatsächlich ein bisschen differenziert darauf antworten. Also es ist auf keinen Fall eine NGO, das sind wir nicht. Wir sind eine Kapitalgesellschaft, wir sind eine GmbH und zwar sowohl bei, und wir sagen immer ganz gerne abkürzend, BGA 1 als auch BGA 2. Dazu kurz zur Erläuterung. BGA 1 ist tatsächlich das Netzwerk Beyond Gender Agenda, was seit 2 Jahren aktiv ist und was, ich glaube, inzwischen nahezu jeder, der sich irgendwie mit Diversität auseinandersetzt, schon mal begegnet ist. Und BGA 2, das ist Beyond Gender Advice, eine Kommunikationsberatung, die ich im Sommer letzten Jahres gegründet habe, auch eine Kapitalgesellschaft, auch eine GmbH, die tatsächlich auch entsprechend gewinnorientiert ist. Und da ist es tatsächlich so gewesen, dass es aus dem Bedarf des Marktes heraus passiert, weil wir von Partnerunternehmen und auch von Unternehmen, mit denen ich einfach so im permanenten Austausch stehe, immer mal wieder gefragt wurden, ja, das ist ja alles schön und gut und jetzt, ja, treibt ihr die Kuh sozusagen durchs Dorf und die Wichtigkeit ist uns schon bewusst, aber wie bekommen wir das Thema jetzt wirklich auf die Schiene? Also wie können wir jetzt wirklich unsere eigene Diversity Journey starten? Wer hilft uns eigentlich dabei? Also was tut ihr da konkret? Wo helft ihr? Wie geht das? Ja, und dann haben wir am Anfang immer gesagt, gut, da muss man sich in Richtung Beratung orientieren und das ist eigentlich nicht unser Kernfeld. Aus dem Netzwerk und aus dem Agenda-Gedanken von Beyond Gender Agenda. Das hat dann aber tatsächlich dazu geführt, dass wir gesagt haben, die Expertise ist da, sowohl aus der Kommunikationsberatung, denn da komme ich ja eigentlich her, als auch aus der strategischen Beratung und eben dieser Diversitätsexpertise. Und das hat dann tatsächlich im Sommer letzten Jahres, im Juli 2021, zur Gründung von Beyond Gender Advice, der Kommunikationsberatung, geführt. Und ja, also insofern ganz klar, beide sind Unternehmen und Beyond Gender Advice tatsächlich eine ganz klassische Kommunikationsberatung, wie man das auch kennt aus der Werbung oder aus der PR-Beratung.
Nun lassen Sie uns gleich noch einen Schritt weitergehen, ein bisschen konkreter werden. Sie haben schon gesagt, man hat Sie gefragt, wie kriegen wir das jetzt auf die Schiene? Vielleicht können Sie mal so einen Prozess typischerweise beschreiben, den Sie mit Ihrer Arbeit begleiten. Also nehmen wir vielleicht einfach mal einen Konzern mit ca. 50.000 Mitarbeitenden.
Ja, also das ist tatsächlich, wie es immer so ist, extrem individuell. Da gibt es jetzt keinen Standardprozess oder auch keinen Standardbedarf. Da ist jedes Unternehmen an einer unterschiedlichen Stelle. Man muss sagen, man spürt merklich den Druck oder den Ruck, der durch die deutsche Wirtschaft geht, seitdem die Quote verbindlich beschlossen wurde. Ich rede von der Frauenquote und der Druck zumindest auf der Gender-Dimension jetzt erheblich ist. Also insofern mehren sich vor diesem Hintergrund auch die Anfragen. Und dann ist es eben tatsächlich meistens so, dass man sagt, Mensch, genau wo sollen wir ansetzen? Wie kann das jetzt funktionieren? Wie könnt ihr uns helfen? Und unser erster Ansatzpunkt ist tatsächlich die Frage, wisst ihr denn, wie euer Status quo der Diversität ist? Und Da werden meistens die Augenbrauen gezuckt und die Schultern gezuckt und gehoben. Und ist wahrscheinlich eher Ratlosigkeit der Standard, weil man eben nicht genau weiß, wie der Status der eigenen Diversität im Unternehmen ist. Und das ist wie bei allen anderen wirtschaftlichen Kennzahlen und Erfolgsfaktoren auch. Man muss ja erstmal wissen, wo man steht, um dann zu beschließen, wie kann denn eine Transformation und eine Entwicklung hin zu mehr Diversität aussehen. Und insofern starten wir dann meistens, wenn die Unternehmen es eben noch nicht erhoben haben, mit einer Diversitätserhebung. Das nennen wir Diversity Status Check. Manche Unternehmen rufen auch konkret an und wollen sich zertifizieren lassen. Die sind dann meistens schon einen Schritt weiter. Und dann geht es eigentlich los mit einer ganz klassischen Erhebung und Analyse mit vielen Interviews auf unterschiedlichen Ebenen und dann eben zu sehen, wo steht das Unternehmen und daraus ganz konkret nächste Schritte abzuleiten und auch, und das ist mir tatsächlich immer sehr wichtig, konkrete Ziele mit konkreten Zeiträumen. Denn ohne Ziele verwässert so ein Thema schnell wieder, verschwindet wieder von der Agenda, ist nicht mehr so als dringlich empfunden. Das sind ganz, ganz wesentliche Schritte, um das Thema dann sozusagen einzuleiten. Und dann geht's eben über den zeitlichen Horizont, den man gemeinsam mit dem Kunden, mit der Kundin definiert hat, sozusagen in der Beratung weiter, bis das Ziel erreicht ist. Oder oft, und das habe ich auch gerne, entlassen wir ab einem gewissen Zeitpunkt unsere KundInnen und sagen, ihr habt das How-To, jetzt geht weiter und meldet euch, wenn ihr konkret weitere Hilfe braucht.
Ich habe ganz oft das Gefühl, es gibt da zwei grobe Ansätze, Missstände in Unternehmen zu verändern oder natürlich auch einfach Veränderungen voranzutreiben. Der eine, ich nenne ihn mal A, da geht es oft darum, dass man unten anfängt und bei Variante B fängt man eben eher von oben an. Mir scheint, zumindest wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, dass bei Ihnen der Ansatz offenbar eher B ist. Also man fängt oben an. Mich würde interessieren, warum sehen Sie diesen Ansatz für Ihre Arbeit bestätigt?
In der Tat, und das hat mehrere Ebenen, warum wir den bestätigt sehen. Ich betone tatsächlich aus tiefstem Herzen, ich finde es wichtig und gut, wenn es eine Grassroot-Bewegung gibt, also das heißt, wenn Mitarbeiter an der Basis selber sich engagieren, Netzwerke gründen, sich zusammenfinden für eines dieser Themen der Diversity-Dimension, sei es jetzt Gender, sei es LGBT+, was auch immer. Das ist wichtig und gut. Trotzdem ist es einfach so, und ich habe schon einige Berufsjahre ja auch geschultert sozusagen, die Erfahrung zeigt, ich sage es etwas salopp, der Fisch stinkt vom Kopf. Also das heißt, wenn konkret die Verantwortung nicht ganz oben liegt und wenn letztendlich der CEO oder die CEO nicht selbst das Thema vorleben und Diversität auch als erfolgskritischen Wirtschaftsfaktor anerkennen, dann wird es ein furchtbar mühsamer, langatmiger Prozess werden, wo der Erfolg einfach nicht, ja, sicher zu 100% erwartet werden kann. Das haben wir einfach ganz klar bei den Themen, die auf der Top-CEO-Agenda stehen. Da werden personelle Ressourcen zur Verfügung gestellt, da werden finanzielle Ressourcen zur Verfügung. Da gibt's klare Ziele, da gibt's klare KPIs, die werden verfolgt. Da werden in der Regel, und das ist dann wichtig und gut so, die Diversitätsziele auch in den Bonusvereinbarungen des Top-Managements mit verankert. Das heißt, wir können konkret sehen, welcher Fortschritt wird geleistet, was tut sich eigentlich, in welchem Zeitraum und in welcher Dimension. Und das ist wesentlich, damit so eine Diversitätstransformation tatsächlich auch zügig und zielgerichtet vorankommt. Und diese Sichtweise, die haben wir uns nicht fröhlich ausgedacht oder die beruht nicht nur auf persönlicher Erfahrung, sondern die wurde auch untermauert in den Ergebnissen unserer großen Diversitätserhebung, die ich vorhin erwähnte, den German Diversity Monitor, den wir in Kooperation mit der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg machen. Und da hat sie einfach rausgestellt, Diversität muss Chefinnensache sein. Also der CEO, die CEO, der Geschäftsführerin, die Geschäftsführerin gehört in den Driver's Seat. Die muss die Diversity-Transformation selber mitverantworten und letztendlich auch die benötigten Ressourcen zur Verfügung stellen. Und großartig ist es, wenn beides zusammenkommt, sich in der Mitte trifft, also wir sowohl Mitarbeiterbeteiligung in aktivem Maße haben, als auch Steuerung und Verantwortung durch das Top-Management und sich das dann auf der Mitte trifft, dann geht's seamlessly, also dann geht's nahtlos und zügig voran und dann hat man schnell Ergebnisse, die alle entsprechend inspirieren und beflügeln.
Danke, das klingt nachvollziehbar. Was mich aber jetzt noch zusätzlich interessieren würde, gerade wenn Sie sagen, dass Sie natürlich auch oben anfangen. Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt ja das Wort Greenwashing. Gibt es das sozusagen in Ihrem Kontext auch, dass da vielleicht auch die eine oder andere Führungskraft erstmal denkt, na ja, wir müssen da was tun? Ist ja mindestens ein Zeitgeist-Thema. Dann fängt man an zusammenzuarbeiten und dann stellt man irgendwann fest, verdammte Axt, da hat aber jemand vielleicht doch nicht so richtig begriffen, wie grundnotwendig dieses Thema ist. Also ist da manchmal auch auf Ihrer Seite noch sehr viel Aufklärungsarbeit nötig oder ist es eher quasi zumindest in diesen, wenn Sie sagen DAX 40 zum Beispiel, ist es da eher inzwischen ein Selbstläufer, weil man es wirklich erkannt hat und weil man vielleicht auch festgestellt hat, ja, wir haben einen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmermarkt. Wir müssen gucken, wie wir auch an gute Leute weiterkommen.
Okay, jetzt haben Sie mir ganz, ganz viele Themenpunkte geliefert, die ich auch gerne versuche, nach und nach zu beantworten. Wir arbeiten uns da jetzt mal durch. Wir haben angefangen mit, gibt es Greenwashing auch in unserem Bereich? Ja, absolut. Weniger von den Unternehmen, die uns konkret anfragen, weil die wissen, warum sie uns anfragen. Auch weniger von den DAX 40 Unternehmen, weil die tatsächlich inzwischen wissen, wie der Diversitätsbegriff zu verstehen ist, nämlich über alle Diversitätsdimensionen und da auch schon mehr oder weniger weite Programme haben, um die Diversität im eigenen Unternehmen zu verbessern, weil da tatsächlich die Erkenntnis schon gereift ist, es ist ein erfolgskritischer Wirtschaftsfaktor, den man besser nicht ignoriert. Und da spielt dann das Thema, was Sie am Schluss in Ihre Frage noch inkludiert haben, mit rein. Es ist tatsächlich so, weil wir natürlich vor einem dramatischen Wandel stehen, in vielerlei Hinsicht, aber auch in puncto der aktuelle Fachkräftemangel wird sich in einen substanziellen Arbeitskräftemangel wandeln. In 10 Jahren gehen doppelt viele Menschen aus dem Arbeitsmarkt raus, wie reinkommen. Also man kann sich vorstellen, das wird ein episches Ausmaß werden, dass Fachkräfte, aber generell auch Arbeitskräfte fehlen werden. Und da fragt man sich natürlich schon, wie man als Unternehmen noch so ignorant sein kann, die Arbeitskraft nicht als Wirtschaftsfaktor zu wertschätzen und entsprechend zu behandeln und vor allen Dingen eben nicht alle Menschen gleichermaßen einzubeziehen, wenn man über die Weiterentwicklung des Unternehmens nachdenkt. Also, wenn es wirklich nur um die vielbesagte Performance geht, und ich bin da ein absoluter Fan von, dass Leistung immer im Fokus stehen sollte, wenn man Top-Stellen besetzt. Also, wenn das so ist, dann gibt es ja keinen Grund, einen Menschen nicht in die Betrachtung mit einzubeziehen aufgrund seiner Prägung, weil er vielleicht homosexuell ist, weil er eine Behinderung hat, weil vielleicht die soziale Herkunft abweicht von der gefühlten Norm im Unternehmen. Das macht ja alles keinen Sinn. So, und es macht noch viel weniger Sinn vor dem Hintergrund des sich jetzt wandelnden Arbeitsmarktes. Und insofern, ja, kann ich nur aufrufen, dazu wach zu werden. Die Unternehmen werden zunehmend wach. Aber, und das hat eben auch unsere Studie der German Diversity Monitor im letzten Jahr ganz klar und drastisch aufgezeigt, es gibt immer noch jede Menge Lippenbekenntnisse. Also Unternehmen, die sagen, ja, ist ja ein wichtiges Thema, wir müssen uns da irgendwie positionieren. Jetzt hängen wir mal die Regenbogenflagge raus am Diversity Day oder zum Weltfrauentag am 8. März. Da machen wir ein Symposium und müssen unsere Vorzeigefrau im Vorstand mal nach vorne stellen. Das bringt wenig, da bin ich ganz ehrlich. Ich bin trotzdem ein Fan davon, zu dem Themenfeld zu kommunizieren und sich auch als Unternehmen zu positionieren, weil es ist wichtig, dass immer mehr Unternehmen mitbekommen, dass das ein Thema ist, was bewegt. Aber man kann davon ausgehen, dass man die Talente und auch die Mitarbeitenden damit nicht mehr abholt. Die durchblicken sehr schnell und durchaus valide, was ein sogenanntes Lippenbekenntnis ist und welche Unternehmen tatsächlich und wahrhaftig an den Themenfelder arbeiten und es ernst meinen. Und eben nicht nur die Vorzeigefrau im Vorstand haben, sondern dezidierte Programme haben für alle Diversitätsdimensionen und eben auch an einem inklusiven Arbeitsumfeld arbeiten, damit Diversität überhaupt wirken kann.
Danke für diese ausführliche Antwort auf meine offenbar auch sehr ausführlich gestellte Frage. Will man das soziale Miteinander in Unternehmen ja in Teilen vielleicht auch erstmal aufbrechen müssen und dann eben verbessern, so muss man ja ohne Ende kommunizieren. Da ist natürlich immer schnell der Anfang gemacht. Doch am Ende des Tages, glaube ich, ist es ja eher eine Marathonaktion. Und das bedeutet, man muss auf der Mittel- und Langstrecke immer noch kommunikativ arbeiten. Will man tatsächlich nicht einen Wandel nachhaltig verankern? Sehen Sie das auch so? Und wie macht man das dann schlauerweise? Und wie lang ist vielleicht auch so ein Prozess?
Naja, das ist tatsächlich wieder, hängt sehr individuell auch davon ab, wo das Unternehmen steht, wie groß das Unternehmen ist, in wie vielen Märkten das Unternehmen agiert etc. pp. Also insofern, das ist, glaube ich, zu individuell, um da eine pauschale Antwort zu treffen. Aber ja, ohne eine Anpassung der Kultur, ohne eine Verankerung eines inklusiven Arbeitsumfeldes, und inklusiv heißt ja, dass man jedem Menschen gleicherweise Teilhabe ermöglicht, und zwar unabhängig davon, wo er herkommt, wen er liebt, wie alt er ist, welches Geschlecht er hat, wie körperlich unversehrt er ist, etc. pp., welche Hautfarbe er hat. Ich könnte noch diverse Themen aufzählen. All diese Menschen sollen gleichermaßen teilhaben können an Innovationsprozessen, an wesentlichen Prozessen der Produktivität im Unternehmen. Und dafür müssen sie ein inklusives Umfeld schaffen, was einfach jedem Menschen auch gleichermaßen sieht und hört und mit einbezieht. Und das haben wir tatsächlich in der deutschen Wirtschaft so im Querschnitt noch gar nicht. Hat man in den letzten Jahren auch daran gesehen, dass vor der verbindlichen Beschluss der Frauenquote Frauen in Vorständen berufen wurde, man furchtbar viel PR darum herum gemacht hat und dann waren sie nach einem halben Jahr wieder weg. Das liegt einfach dann auch daran, dass dieses Umfeld eben doch noch sehr homogen war und nach alten Regeln gespielt hat. Ja, also wenn es denn sehr männlich homogen war, und das ist immer noch relativ typisch für die deutsche Wirtschaft, dann ist das eben zum Beispiel daran erkennbar, dass dann Meetings abends stattfinden, wenn vielleicht Familienzeit ist. Das betrifft nicht nur Mütter, sondern es betrifft heute auch Väter. Oder dass eben, ich sage das immer ganz gern mal salopp, die eine oder andere Business-Entscheidung tatsächlich am Pissoir getroffen wird, wo die Frau dann einfach nicht dabei ist, etc. Da gibt es unzählige Beispiele. Und das zeigt aber die Eindringlichkeit und auch die Wichtigkeit für ein inklusives Arbeitsumfeld, in dem sich eben jeder Mensch und jedes Talent und jede Mitarbeitende gleichermaßen einbringen kann. Und insofern dann diese Diversität, diese Vielfalt an Perspektiven, und das ist ja das Wertvolle, dann eben auch positiv und auch ökonomisch zum Tragen kommt.
Und damit sind wir quasi schon fast am Ende unserer kleinen Gesprächsrunde. Und da werde ich ab und zu gerne mal etwas persönlicher, weil mich würde interessieren, welchen Weg sind Sie denn gegangen, der immerhin dazu führte, dass Sie heute Beyond Gender Agenda machen?
Ja, der ist besser abends bei einer Flasche Wein zu beantworten und der dauert ein bisschen. Aber ich versuche mal die Kurzfassung. Der ist nämlich tatsächlich überhaupt nicht geradlinig. Ich bin kein ausgebildeter Diversity-Berater oder ich selber, und das fragen Medien tatsächlich oft, wurde auch nie in meinem Leben wahrnehmbar oder sehr bewusst diskriminiert. Also das ist alles nicht der Hintergrund, warum ich heute das tue, was ich heute tue. Sondern es ist vielmehr, ich habe es vorhin an der einen oder anderen Stelle erwähnt, ich komme ganz klassisch aus der Kommunikation und Strategieberatung. Mein Fokus war immer die Marke. Und ich habe in 2004 eine PR-Agentur, eine Kommunikationsagentur aufgebaut, die Agentur Brandzeichen, und diese dann knapp zehn Jahre später an ein amerikanisches Netzwerk verkauft und war dann dort noch vier Jahre insgesamt tätig als CEO und habe dann dort, weil es amerikanisch börsennotiert war, eben im Steering Committee, also im Beirat auch mitbekommen, wie anders diese Themen Diversität, Chancengleichheit und Inklusion im amerikanischen Kontext gehandhabt werden, wie wichtig die dort sind, dass sie eben als wirtschaftlich relevant empfunden werden. Und das hatten wir in Deutschland alles so gar nicht. Und als ich dann beschlossen habe, mich wieder zurück in die Selbstständigkeit zu orientieren, weil das einfach mehr meinem Naturell entspricht, da habe ich die Alternativlos Strategieberatung gegründet. Und dort hatte ich eine Kundin, die eigentlich ein Thema hatte. Da ging es um eigene Positionierung als Personal Brand. Wie kommuniziere ich authentisch auf LinkedIn? Wer möchte ich überhaupt sein, auch als Marke? Wie möchte ich mich da positionieren? Und in dem Rahmen hatten wir einfach Gespräche und da war das Feedback, Mensch, das ist so hilfreich, das muss mehr Menschen zugänglich gemacht werden, was du da tust. Und dann gab es mehr Kundinnen und das sprach sich rum. Und die forderten dann irgendwann, dass ich doch ein Frauennetzwerk gründen sollte. Und das war 2019. Und mit der Erinnerung aus Amerika im Kopf, dass Diversität viel, viel mehr ist als nur das Thema Gender, ist dann tatsächlich im Laufe des zweiten Halbjahres 2019 Beyond Gender Agenda entstanden. Und aus meinem Verständnis raus, dass Themen am besten über eine schlagkräftige Marke transportiert werden können, habe ich dann gesagt, ich möchte die Marke Beyond Gender Agenda aufbauen. Da bin ich definitiv Expertin und weiß, wovon ich rede. Und die Diversitätsexpertise wird mit der Zeit kommen, weil ich mich mit Experten umgebe und natürlich dann eben auch das Know-how über die Zeit entsprechend aufbaue. Und ja, genauso ist es dann gelaufen. Beyond Gender Agenda hat am 18. Januar 2020 das Licht der Welt erblickt und ist jetzt heute gute 2 Jahre alt und hat sich ganz wunderbar entwickelt.
Dann kann man nur gratulieren und an der Stelle sind wir dann schon durch. Und in Zeiten wie diesen bleibt mir trotzdem immer noch zu sagen, ganz herzlichen Dank und bleiben Sie gesund.
Ja, war mir eine große Freude und bitte gleichfalls gesund bleiben.
Der Medienhut Podcast, powered by Landau Media.